Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist Hans-Peter Meidinger vom Lehrerinnen- und Lehrerverband. Schönen guten Morgen, Herr Meidinger.
Guten Morgen, hallo.
Etwas weniger Teilzeit für einige Lehrer. Wieso ist das zu viel verlangt?
Also das Problem ist ja, dass im Endeffekt jetzt die Politik versucht, das Problem, das sie sich zum Teil selber eingebrockt hat, auf dem Rücken derer, die im Schuldienst sind, zu lösen. Und da muss man ja sagen, Lehrer gehen ja nicht aus, Lehrerinnen hauptsächlich gehen ja nicht aus Jux und Tollerei in Teilzeit, sondern es ist ja ein Beruf, für den ja auch geworben worden ist, dass man Familie und Beruf verbinden kann mit den Teilzeitmöglichkeiten. Deswegen haben wir auch 90% weibliche Lehrkräfte beispielsweise an Grundschulen, da wo der größte Lehrermangel herrscht. Und das heißt, und außerdem ist natürlich Teilzeitquote immer auch ein Zeichen, dass der Beruf sehr belastet ist. Also viele Kolleginnen sagen, sie schaffen das gar nicht in Vollzeit und sie müssen einfach reduzieren. Das sind eigentlich die Gründe. Und dann jetzt zu sagen, okay, würde ja im Endeffekt erstens den Beruf unattraktiver machen, wenn man jetzt Teilzeitquote zwangsweise erhöht, die Teilzeitanteil. Und es würde natürlich auch großen Teil von Lehrkräften sogar aus dem Beruf treiben, da bin ich mir ganz sicher.
Das klingt so ein bisschen so, wie Sie das schildern, als wäre Lehrer bzw. Lehrerin der einzige anstrengende Beruf, den es gibt, weil es ist ja schon signifikant. Die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer arbeitet nur in Teilzeit. Das gibt es so in keinem anderen Beruf.
Na ja, gut, also wir haben beispielsweise im Bereich der Pflegeberufe, im Krankenhaus haben wir ähnlich hohe Teilzeitquoten. Das ist ja auch ein besonders belasteter Beruf, ja, wo im Grunde genommen dann an den Teilzeitquoten sich auch die besondere Belastung zeigt.
Mhm. Kann es ja aber auch sein, dass der Lehrerberuf gerade eben deshalb so stressig ist für alle, weil gerade so viele Menschen in Teilzeit arbeiten. Also beißt sich ja möglicherweise der Hund in den Schwanz in diesem Fall. Wenn alle etwas mehr arbeiten würden, wäre es auch weniger stressig?
Naja gut, also was man sagen muss, ist tatsächlich, dass Teilzeitkräfte häufig mehr arbeiten, als sie eigentlich im Rahmen der Teilzeit arbeiten müssten. Also da gibt es ja Untersuchungen auch dazu. Also der Staat lebt auch von den Teilzeitkräften, er profitiert von denen. Wenn man die jetzt in höhere Teilzeiten drängt, glaube ich, wird man kein Problem lösen.
Aber das wäre ja frustrierend. Dann könnten die auch, möglicherweise würde das dann ja auch tatsächlich helfen, wenn man dann von vornherein sagt, man arbeitet mehr und dann gibt es aber auch dementsprechend die Bezahlung.
Nee, und man treibt, also das Problem ist ja, dass im Endeffekt es ja nicht getan ist mit der einen Stunde oder zwei Stunden oder fünf Stunden, zehn Stunden mehr, die man hält, sondern da hängt ja ein ganzen Rattenschwanz dran, ja, an Vor- und Nachbereitung, an Zusatzaufgaben, die man an der Schule übernimmt, an Klassenfahrten etc. Das heißt also, man darf auch nicht jetzt starren sozusagen auf, ach, die sollen halt ein paar Stunden mehr arbeiten, da hängen ja zusätzliche Klassen dran und alles Mögliche.
Wie kann man denn sonst gegen den Lehrermangel vorgehen, wenn nicht mit den Lehrern, die da sind?
Also ich glaube, man muss sozusagen sich die gesamte Palette anschauen. Also es gibt jetzt nicht den einen Königsweg und mit Sicherheit wird es nur ein Bündel an Maßnahmen sein. Also natürlich setzen wir auf eine verstärkte Werbung an Quer- und Seiteneinsteigern, aber ordentlich nachqualifiziert. Nicht so, wie es jetzt die meisten Bundesländer machen. Natürlich kann man die Anreize erhöhen, auch über die Pensionsgrenze hinauszuarbeiten. Also beispielsweise, dass dadurch dann auch die Pension sich erhöht, wenn ich das ein oder andere Jahr nach der Pensionsgrenze dranhänge oder dass ich Möglichkeiten für Pensionierte, also für Lehrkräfte im Ruhestand, dann noch ein paar Stunden an der Schule zu übernehmen, erleichtere. Da gibt es ja auch Hürden, also Kappungsgrenzen beim Gehalt. Wenn ich da über das aktive Gehalt hinaus verdienen würde, wird das gekürzt. Und natürlich Lehramtsstudierende, ja.
Also der Vorschlag, der jetzt auch gerade eben in dem Bericht gemacht wurde, dass man im Prinzip ab dem Masterstudiengang die Studenten und die Studentinnen schon in die Schulen holt, dass sie dann unter Aufsicht unterrichten.
Das wäre dieses duale Studium, da wäre ich skeptisch, weil das, was wir jetzt haben, sind das Lehramtsstudieren in höheren Semestern, ja, also die bereits Praktika an der Schule hinter sich haben, beziehungsweise pädagogische Veranstaltungen besucht haben, dass die herangezogen werden. Habe ich als Schulleiter auch selber an meiner Schule dann erfolgreich gehabt. Das andere Problem ist, duales Studium vom ersten Semester an sozusagen dann an die Schulen Da wäre ich sehr vorsichtig. Ja. Also das sind ja dann auch junge Leute, die haben ja überhaupt noch keine Schulerfahrung, und die dann gleich ab dem ersten Semester in den Unterricht zu stecken, ist mit Sicherheit kein Beitrag zu einer Professionalisierung des Lehrkräfteberufs.
Sie haben in der ersten Antwort gesagt, das ist jetzt ein Vorschlag der Politik bzw. von einem Beratergremium, Politik, um ein Problem zu lindern, das die Politik uns selbst eingebrockt hat. Was werfen Sie der Politik denn konkret vor?
Es gibt zwei Dinge, die hausgemacht sind. Also beim Lehrkräftemangel, die Politik verschuldet hat. Das eine ist, sie hat viel zu spät reagiert auf den Geburtenanstieg. Ja, haben wir seit 2012 Geburtenanstieg permanent. Das sind ja weit über 100.000 Geburten zusätzlich im Jahr im Vergleich zum Anfang. Das Zweite ist, man hat zugelassen, dass Lehramtsstudienplätze, aber tausende Lehramtsstudienplätze in den letzten 20, 30 Jahren in Deutschland abgebaut worden sind. Da hat man gedacht, der Geburtenknick wird ewig dauern. Dazu kommen natürlich auch nicht hausgemachte Ursachen, also beispielsweise die Flüchtlingsbewegung, jetzt der Ukraine-Krieg. Aber einen Teil des jetzigen Lehrkräftemangels muss sich die Politik tatsächlich selbst anrechnen lassen.
Aber da wurde mittlerweile gegengesteuert.
Naja, also das Problem ist, also man betreibt jetzt Lehrkräftewerbung, man betreibt Werbung bei Abiturientinnen und Abiturienten, aber es dauert halt 7 Jahre, bis eine Lehrkraft fertig ist. Also 5 Jahre Studium, 2 Jahre Referendariat oder 1,5 Jahre. Das heißt, der Effekt wird sich erst in einigen Jahren zeigen.
Ja, das wissenschaftliche Gremium spricht ja von 20 Jahren Flaute und 20 Jahren Lehrermangel, die mindestens überbrückt werden müssen. Macht ja auch noch weitere Vorschläge. Müssen beispielsweise Gymnasiallehrer verstärkt an Grundschulen, weil es eben dort fehlt?
Naja, das haben wir ja teilweise schon, ja. Also dass Gymnasiallehrkräfte in verschiedenen Bundesländern, auch in meinem eigenen Bayern, aber in NRW, eingesetzt werden an anderen Schularten. Das Problem ist natürlich, dass wir in ein paar Jahren die Rückkehr des 9-jährigen Gymnasiums haben in den großen Flächenländern, also Nordrhein-Westfalen, Bayern, und dass da ein verstärkter Lehrkräftemangel an den Gymnasien auftreten wird. Wissen wir jetzt schon, dass wir Lücken haben von mehreren tausend fehlenden Lehrkräften. Das heißt, das ist auch keine Lösung für die Dauer.
Das heißt, die Decke ist auf jeden Fall zu kurz, egal wo man, in welche Richtung man
die
sie
Decke
zieht.
Die Decke ist zu kurz und hat Riesenlöcher, ja.
Was halten Sie dann von dem Vorschlag? Sie haben es auch gerade schon kurzfristig angesprochen oder kurz angesprochen. Lehrerinnen und Lehrer von Orga-Tätigkeiten wie Klassenfahrten und Geld einsammeln zu entlasten.
Also ist ein absolut wichtiger und richtiger Vorschlag. Wir beobachten ja, dass eigentlich immer weniger Zeit bleibt für die eigentliche Unterrichtstätigkeit und Lehrkräfte mit vielen Zusatzaufgaben überlastet sind. Beispielsweise an 90% der Schulen warten ja auch Lehrkräfte noch die Computerausstattung, die IT-Struktur. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, die zu entlasten. Nur die Frage ist, was bringt das jetzt sozusagen kurzfristig für die Behebung des Lehrkräftemangels? Also da, glaube ich, darf man den Effekt nicht überschätzen.
Dafür müsste man ja auch Arbeitskräfte einstellen.
Und dafür müsste man Arbeitskräfte einstellen, genau. Und auch der Arbeitskräftemarkt ist natürlich vielfach, den man da bräuchte, ist natürlich vielfach dann bereits angespannt.
Ja, dann will ich nochmal auf den Anfang zu sprechen kommen. Wenn wir da jetzt sprechen darüber und die Optionen ja begrenzt sind, kommen wir denn überhaupt drumherum, auch wenn es nicht schön sind, dass Lehrerinnen und Lehrer das zumindest ein Stück weit auffangen müssen durch ein bisschen mehr Arbeitszeit?
Also ich würde mir Folgendes wünschen. Wir haben jetzt ja Vorschläge von einer Kommission, übrigens Vorschläge, die fast klingen wie von Wirtschaftsprüfungsunternehmen, wo kann man einsparen. Ich würde mir jetzt wünschen, dass sich die Politik nicht hinter den Vorschlägen versteckt, sondern in offene und ehrliche Verhandlungen auf Augenhöhe mit den betroffenen Gruppen eintritt. Also mit den Elternverbänden, mit den Lehrerverbänden, meinetwegen auch mit der Bundesschülerverbände, Schülervertretung oder den jeweiligen Landesschülervertretungen, den Landesschulbeiräten, die es gibt. Das heißt, man muss sich auf Augenhöhe zusammensetzen und da muss vielleicht der ein oder andere auch eine Kröte schlucken. Aber so wie das jetzt läuft, also dass es dann Vorschläge gibt und die Kultusminister sagen, ach ja, eigentlich wollten wir das nicht, aber das wird da vorgeschlagen, also machen wir in Sachsen-Anhalt eine Arbeitszeiterhöhung, das ist natürlich der falsche Weg.
Sagt Hans-Peter Meidinger, Vorsitzender des Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.